Wer von euch freut sich, dass es einen Tag in der Woche gibt, an dem wir von aller Arbeit ruhen dürfen? Absolut, ich würde sogar zwei Hände heben. Es ist schön, dass wir zusammenkommen können, dass wir uns erinnern können, dass Gott für uns etwas Wunderbares bereitet hat. Dass wir im Himmel eines Tages singen werden, uns freuen werden. Dass es keine Tränen mehr geben wird, kein Leid. Es ist eine Zeit der Erquickung für uns, aber es ist auch eine Zeit, in der wir uns erinnern dürfen, dass wir immer noch auf dieser Welt sind und dass in dieser Welt es Kämpfe gibt. Diese Kämpfe können außerhalb von uns sein. Es können Kämpfe, Kriege und Ähnliches sein, die uns persönlich nicht betreffen. Aber ein jeder von uns geht durch persönliche Kämpfe durch. Und ich möchte mit euch gerne eine Botschaft teilen, die ein lieber Bruder mit mir geteilt hat. Ich denke, das war noch diese Woche. Das war eine in der letzten Woche. Und es war für mich ein solcher Segen, dass ich mir gesagt habe, ich muss es unbedingt auch mit der Gemeinde teilen. Der Titel lautet, die Wahrheit, die dein Leben, deine Familie, dein Heim und deine Gemeinde retten kann. Bevor wir beginnen, möchte ich euch noch einmal gerne einladen, dass wir in unserer Hauptneigung noch einmal zusammen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir noch einmal, dass wir zu dir kommen können. Wir danken dir für deine Liebe, Herr, und für deine Geduld mit uns. Herr, wir sind es nicht wert, deine Kinder zu heißen, aber du nennst uns solche und wir danken dir dafür. Wir danken dir, Herr, dass wir an diesem Sabbattag gedenken dürfen, dass wir zu dir gehören, dass du unser Gott, Erlöser und Schöpfer bist. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass du mir Gnade schenkst, Herr, dass du mein Ich, all mein Stolz, all meine Selbstsucht, Herr, dass du sie heute, hier und jetzt wegnimmst. Damit, wenn ich die Worte spreche, Herr, die mir auf dem Herzen liegen, dass sie nicht meine Worte sind, sondern deine. Dass du die Herzen berühren kannst, denn ich kann es nicht. Bitte reinige uns von aller Schuld. Bitte sprich durch den Heiligen Geist zu uns. Hilf das, was wir hören, Herr, dass wir es auch tun können. Wir danken dir noch einmal in Jesu Namen. Amen. Kennt ihr Situationen, dass man im Alltag des Lebens von anderen Menschen irritiert wird? Dass man sich ärgert über gewisse Dinge? Wer kennt das? Absolut. Wie geht es denn Frauen? Wie geht es euch Frauen, wenn ihr ein Essen gekocht habt und die Kinder schätzen es nicht und sagen, das schmeckt heute nicht so, wie es normalerweise schmeckt? Wie fühlt ihr euch dann? Wie ist es mit den Männern, wenn wir fahren und die Frau oder die Freundin sagt, fahr langsamer? Was sagen wir dann? Ich fahre bereits seit 20 Jahren. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du ja laufen. Oder wie reagieren wir? Das ist eine Lektion, die ich lernen darf. Wenn ich diese kleinen Schilde sehe, mit der 70 drauf und rot umrahmt, das ist für mich durchaus ein kleiner Kampf ist, auch auf die Bremse zu steigen und runter zu bremsen. Ich glaube, das ist ein Bereich, wo wir Demut lernen. Und warum, denkt ihr, ist es so, dass wir von diesen Dingen irritiert werden? Warum passiert es so häufig, dass wir so leicht irritiert sind, so leicht verärgert sind? Warum ist es so? Dass wir uns benehmen, obwohl wir wissen, dass wir Christen sind, dass wir uns nicht wie Christen benehmen. Die einfache Antwort ist, dass wir Sünder sind. Wir müssen uns nicht einbilden, dass wir, indem wir uns entscheiden, in die Gemeinde zu gehen, plötzlich gut und heilig sind und es gar keine Sünde mehr in unserem Leben gibt. Wir sind Sünder. Und das Problem, warum wir uns so schnell irritieren lassen von anderen, ist, dass unser Ich verletzt wird, dass unser Stolz verletzt wird. Ist es nicht so? Was ist das Gegenteil von Stolz? Demut. Es steht in Lukas Kapitel 17 in den Versen 7 bis 10. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, kommt her, komm her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Es heißt weiter, dankt er wohl seinem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht, es ist Jesus, der hier spricht. Und er fährt fort und sagt, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wenn wir hinausgehen, wenn wir mit Menschen sprechen, wenn wir für Gott dienen, wo auch immer es ist, es kann in der Familie sein, es kann am Arbeitsplatz sein, dann sollten wir nicht denken, dass wir etwas Besonderes verdient haben, weil wir unseren Glauben mit einem Kollegen oder in der Familie geteilt haben. Es ist unsere heilige Pflicht, die Liebe, die Gott uns offenbart hat, mit anderen zu teilen. Aber Jesus spricht hier etwas an. Er spricht die Einstellung eines Dieners. Wir tun nicht Gott einen Gefallen damit, indem wir Menschen von Jesus erzählen. Wir haben das Privileg, Jesus mit anderen zu teilen. Die Frage ist, wenn wir keine Diener Christi sind, wessen Diener sind wir dann? Wir sind immer Knechte oder Diener, entweder von Gott oder von Satan. Wir tun entweder die Werke Gottes oder die Werke Satans. In Lukas Kapitel 17 haben wir eine Geschichte, die uns zeigt, welche Kerneigenschaften ein Diener hat. Er hat Gehorsam und er hat Demut. Er tut, was der Herr ihm befohlen hat, aber er tut es mit Demut. Siehst du dich selbst als ein Diener Christi? Oder ist Gott mehr jemand, zu dem wir kommen, vielleicht am Sabbat, und ihn um die Segnungen bitten? Aber wenn es darum geht zu dienen, dass wir uns nicht angesprochen fühlen? Hast du das Herz eines Dieners? Und das ist eine Frage, die ich auch an mich stelle. Als ich diese Botschaft gehört, gelesen habe, ich habe mir gesagt, ich habe nicht das Herz eines Dieners. Wie können wir denn erkennen, ob wir das Herz eines Dieners oder eines Knechts haben? Die einfache Antwort ist, dass wir durch die Art und Weise, wie wir uns verhalten, wenn wir wie ein Diener behandelt werden. Wenn dich jemand wie ein Diener behandelt und sagt, komm, tu dies, komm, tu das. Und er tut es nicht gerade sehr freundlich. Was geht denn in uns vor? Hey, wie kannst du mit mir reden? Wie kannst du so mit mir reden? Wer bist du denn? Ist das unsere Herzenseinstellung? Manchmal geht es mir so. Fühlen wir uns verletzt? Es heißt, demütig sein bedeutet es, sich wie ein Knecht zu verhalten, wenn du wie ein Knecht behandelt wirst. Wir haben die Geschichte von, oder wir haben das Beispiel gesehen beim Autofahren, wir haben das Beispiel gesehen beim Kochen. Die Frage ist, wie verhalten wir uns da? Sind wir bereit, von unserer Position, von unserem Standpunkt runterzugehen und uns als Diener zu verhalten. Aber was passiert, wenn wir in der Familie zwischen Mann und Frau es zwei Diener gibt? Was würde dann passieren? Eine dient dem anderen. Was wäre das dann für ein Leben? Es wäre ein Vorgeschmack des Himmels. Ist es nicht so? Es wäre ein Vorgeschmack des Himmels. Was denkt ihr, wie hat sich Jesus verhalten? Ist Jesus leicht irritiert worden? War es leicht, ihn aus der Ruhe zu bringen? Im Leben Jesu, in Kapitel 7, steht geschrieben, dass Jesus eine Geduld offenbart hat, die durch nichts gestört werden konnte. Hast du eine solche Geduld? Nicht mal durch die Kinder, wenn sie den ganzen Tag gequengelt haben? Ich habe eine solche Geduld nicht. Jesus hat sich sehr wohl empört, aber dann ging es nicht gegen den Menschen, es ging dabei um die Sünde. Es war eine heilige Empörung, und zwar gegen die Sünde, die verübt wurde. Und das Problem, warum wir so einfach irritiert werden, ist schlicht und einfach, dass wir Stolz in uns haben. Und wenn uns jemand irritiert, haben wir zwei Möglichkeiten, uns zu verhalten. Wir können entweder nach oben gehen, uns erheben, so wie Luzifer sich erhoben hat, und sagen, wie kannst du so mit mir reden? Das geht nicht. Oder ich kann wie Jesus sein und nach unten gehen, mich demütigen und mich wie ein Diener verhalten. Es gibt drei Gründe, die ich euch gerne vorstellen möchte, warum wir uns demütigen sollen. Der erste Grund ist, um glücklich zu sein. Es heißt in Matthäus 5, Vers 5, glücklich oder glückselig sind die Sanftmütigen. Das Wort, das hier gebraucht wird im Griechischen, praus, kann man auch mit milde oder demütig übersetzen. In der heutigen Sprache könnten wir sagen, glücklich sind die Demütigen. Bist du glücklich? Kennst du Menschen, die immer Recht haben? Egal was du sagst, sie haben immer Recht. Sie machen nie einen Fehler. Wisst ihr, sie machen nie einen Fehler, aber sie sind auch niemals glücklich. Weil sie denken, ja, sie sind immer Recht, sie haben immer Recht. Das Problem ist, dass der Mangel an Glück in ihrem Leben sie auch anderen weitergeben und andere unglücklich machen. Jesus spricht in Johannes Kapitel 13 in den Versen 12 bis 17. Wir lesen hier: Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Wir benutzen diesen Vers, indem wir sagen, ja natürlich, beim Abendmahl müssen wir uns die Füße waschen. Aber warum fragt hier Jesus, versteht ihr? War es nicht offensichtlich, dass er ihnen die Füße gewaschen hat? Warum fragt er sie? Er sagt weiter, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus fragt, versteht ihr? Dass es hier nicht nur um die Handlung nicht um die Fußwaschung selbst geht. Es geht um eine demütige Einstellung gegenüber unseren Geschwistern. Welche Position wir auch immer in der Gemeinde oder in dieser Welt haben. Haben wir diese Einstellung? Jesus hat uns auch gesagt, warum wir es tun sollen. Wir sollen es tun, damit wir glücklich sind. Denn es heißt weiter, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn also Jesus sich demütigen konnte, denken wir, dass wir uns dann auch demütigen sollen? Oder meinen wir, dass wir uns über unsere Geschwister erheben sollen? Wenn sie vielleicht etwas tun, das uns nicht gerade gefällt. Er sagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig, glücklich seid ihr, wenn ihr es tut. Ist nicht eine einfache Botschaft? Das ist keine Raketenphysik. Jesus gibt hier uns das Mittel zum Glücklichsein. Wenn man durch die Welt geht, dann sieht man, dass viele Menschen mühselig sind. Gesichter. Die Mundwinkel gehen nach unten. Wie viele Menschen könnten das Glück finden, wenn sie diese Wahrheit verstehen und sie im Leben umsetzen würden? Es heißt in Matthäus Kapitel 11 in den Versen 28 und 30, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wir dürfen lernen. Demut kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Es bedarf eines Lernprozesses. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und hier heißt es dann, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wisst ihr, dass wir auch am Sabbat in eine Hetze hineinkommen können? In eine Unruhe hineinkommen können? Das Geheimnis liegt nicht einfach nur in dem Tag selbst. Es ist ein Segen auf dem Sabbat. Aber es ist die Herzenseinstellung, mit der ich in den Sabbat hineingehe. Mit einer demütigen Herzenseinstellung. Dass ich tatsächlich Ruhe für meine Seele finden kann. Und Jesus sagt weiter, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wisst ihr warum? Weil sein Ich nicht so groß ist wie das unsere. Und deswegen, selbst wenn ihn die Leute beleidigt haben, konnte er es hinnehmen. Es gibt eine Einladung in dem Buch Das Leben Jesu im Kapitel 34. Und hier steht geschrieben, etwas Wunderbares, was wir erleben können. Ellen White schreibt, da wir durch Christus zur Ruhe eingehen, beginnt der Himmel wo? Wo? Bereits hier auf Erden. Wir folgen seiner Einladung, kommt und lernt von mir. Damit nimmt für uns das ewige Leben seinen Anfang. Das ewige Leben beginnt schon hier. Wenn wir von Christus lernen. Wie war Christus? Demütig. Himmel bedeutet nichts anderes als ein unaufhörliches Näherkommen zu Gott durch Christus. Je länger wir jetzt schon am himmlischen Glück teilhaben, desto größere Herrlichkeit wird uns zugänglich sein. Desto näher wir bei Jesus sind, desto länger wir bei Jesus sind, desto größer ist die Herrlichkeit, desto größer ist das Glück. Ist das nicht genial? Wir dürfen nicht denken, dass eines Tages dieses Glück aufgebraucht ist. Es ist unerschöpflich. Je mehr wir Gott erkennen, desto tiefer wird unsere Glückseligkeit oder unser Glück sein. Aber liebe Freunde, wir erkennen Gott nicht durch die Dinge dieser Welt. Wir kennen Jesus in seinem Wort. Und wir sollen Jesus auch in unseren Geschwistern erkennen. Wir kennen nicht durch die Videospiele, durch das Fernsehen und all die Dinge, die uns von Jesus ablenken. Es gibt Menschen, die haben eine falsche Vorstellung von Liebe. Und ich habe mich mit Raluca unterhalten. Und sie hat mir verraten, dass sie früher eine andere Vorstellung von Liebe hatte. Sie war geprägt durch diese Seifenopern, durch diese Filme, durch diese kitschige Romantik. Es vermittelt uns ein falsches Bild von Liebe. Das ist, wenn Menschen in die Ehe hineinkommen, sind sie vielleicht enttäuscht und sagen, ich habe es mir aber anders vorgestellt. Wenn wir uns mit dem Leben Jesu beschäftigen, wenn wir uns mit seinem Charakter beschäftigen, hier können wir Ruhe finden. Es heißt weiter, wandeln wir in diesem Leben mit Jesus, so werden wir von seiner Liebe erfüllt. Und seine Gegenwart wird uns erfüllen. Schon jetzt können wir so viel von Gott empfangen, wie unsere menschliche Natur ertragen kann. Gott hat solch ein Glück für uns, dass wir als Menschen es gar nicht fassen können in diesem Leben. Aber wenn der Körper verwandelt wird, wenn wir verwandelt werden und in der Ewigkeit sind, gibt es noch mehr. Aber erleben wir diese Fülle schon hier? Oder ist das Christsein doch etwas anderes? Sie schreibt weiter. Doch was bedeutet das, all das, was wir hier empfangen können, so viele wir ertragen können, im Vergleich zu dem, was uns verheißen ist in der Ewigkeit? Der erste Grund, warum wir uns demütigen sollen, ist, um glücklich zu sein. Gott will, dass wir glücklich sind. Er will nicht, dass wir mit traurigen Gesichtern durch die Welt gehen. Er will, dass wir glücklich sind. Es gibt ein Sprichwort im Englischen, Happy Wife, Happy Life. Das bedeutet so viel wie glückliche Ehefrau, glückliches Leben. Ich kann sagen, glückliche Freundin, glückliches Leben. Und es ist interessant, dass es genau hier bei den Männern beginnt. Wenn der Mann sich demütigt und bereit ist, der Frau ein Diener zu sein. Wenn die Frau sagt, bitte fahr langsamer, dass er es auch tut, obwohl er schneller fahren könnte. Es sind diese kleinen Momente, in denen wir die Demut zeigen. Wenn die Frau sagt, ach, nur noch ein Schuhladen, den ich unbedingt aufsuchen muss. Und die Mundwinkel vom Mann sinken nicht bis zum Boden, sondern er sagt, gut, dann nehmen wir uns nochmal diese Stunde Zeit. Die Frage ist, warum ist es denn der Mann, der sich demütigen soll? Warum kann sich nicht die Frau demütigen? Denn die Bibel sagt uns in Epheser Kapitel 5, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wir sollen Christi Beispiel nachfolgen. Gott hat den Männern ein Privileg gegeben, Christus zu offenbaren. Und der liebe Bruder, der mit mir diese Gedanken geteilt hat, er hat gesagt, dass wenn er mal einen Fehler macht seiner Frau gegenüber, dann sagt er ihr, hat er angefangen zu ihr zu sagen, bete für diese arme Seele. Wenn er einen Fehler gemacht hat, hat er gesagt, bete für meine arme Seele. Und er hat gesagt, er möchte lieber eine Frau, die für ihn betet, als eine Frau, die sich über ihn ärgert. Männer, können wir das tun? Ich habe bereits angefangen, das zu üben. Wenn ich Raluca irritiere, dann sage ich, bete für diese arme Seele. Manche von uns haben vielleicht, manche Frauen haben vielleicht keinen Ehemann, der bereit ist, als Erster sich zu demütigen. Aber hier können die Frauen ihren Ehemann zu Christus näher bringen, indem sie diesem Beispiel Jesu folgen und sich selbst demütigen. Und das wird eine Inspiration für den Mann sein. Der zweite Grund, warum wir uns demütigen sollen, ist, um Jesus zu offenbaren. Die Frage ist, wollen wir Jesus wirklich der Welt offenbaren? Jesus hat gesagt, dass die Welt glauben wird, wenn sie die Liebe unter uns sieht. Und ich muss sagen, dass in den täglichen Strapazen meines Lebens, und ich kann euch sagen, ein Bibelarbeiter geht durchaus durch Strapazen durch. Ich bin diese Woche, diese Tage, allein mit den Einkäufen, wer mich kennt, weiß, wie, dass es nicht meine Lieblingstätigkeit ist. Ich weiß nicht, wie viele Tode ich gestorben bin. Und es ging sogar so weit, dass wir dann am Ende angekommen waren, dass ich das Auto anhalten musste und beten musste, dass Gott mir Gnade schenkt. Aber worum es geht in diesem Leben, ist, dass wir Jesus den Menschen offenbaren. Und ich möchte euch sagen, dass es darum geht, nicht so sehr, dass wir den Menschen außerhalb der Gemeinde, unseren Kollegen und so weiter, Jesus offenbaren. Es fängt in der Familie an. Wenn die Art und Weise, wie ich mit meinen Kollegen, wie ich mit meiner Mutter, wie ich mit meinen Eltern umgehe, wenn das nicht Jesus offenbart, dann ist alles andere, was ich außerhalb der Familie tue, Heuchelei. Ich kann in die Gemeinde gehen und ich kann es lernen, mich wie Jesus zu verhalten. Sabbat, natürlich. Es gibt diese Worte, die wir sprechen, gesegneten Sabbat. Gottes Segen wünsche ich dir. Lieber Bruder hier, lieber Bruder da. Und das ist alles gut. Aber ich stelle fest, dass in meinem Leben ich mich nicht wie Jesus verhalten möchte, Ich möchte, dass Jesus in mir offenbar wird. Ich will nicht nur die Verhaltensweise Jesu in meinem Leben haben, sondern wirklich sein Herz. Und ich stelle fest, dass ich das nicht habe. Aber um Jesus zu offenbaren, müssen wir uns demütigen. In Philipper 2, in Versen 4 bis 8 steht, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Nicht ich zuerst, sondern mein Bruder. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, sondern Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen. Liebe Freunde, das bedeutet es, ein Christ zu sein. Christ sein bedeutet nicht einfach nur, dass wir in den Himmel gehen. Das ist es nicht. Der Himmel soll schon hier beginnen. Aber der Himmel beginnt hier erst, wenn unser eigenes Ich im Staub liegt. Wenn wir bereit sind, uns zu demütigen. Jesus hat sich auf eine Art und Weise entäußert, wir können das nicht mal begreifen. Sind wir bereit, uns gegenüber unserem Bruder, der uns irritiert, oder unserer Schwester zu demütigen? Es heißt weiter, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Bist du sicher, dass du ein Christ sein möchtest? Ein Christ sein bedeutet es, mit dem Heiligen Geist auf eine solche Art und Weise zu erfüllt zu sein, dass die Freude überströmt und man gar nicht anders kann, als Menschen von Jesus zu erzählen. Aber vorher bedeutet es, dass das eigene Ich sterben muss. Gibt es irgendwo in deinem Leben, wo du weißt, hier muss mein Ich noch sterben? Ellen White schreibt, dass wenn wir unseren Frieden verlieren, wenn jemand mit uns redet, uns behandelt auf eine bestimmte Art und Weise und wir verlieren unseren Frieden, sie sagt, das ist ein Zeichen wofür? Dass das Ich noch am Leben ist. Wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, dass ich Demut brauche. Ich merke, dass mein Ich ist immer noch am Leben ist. Der Autor Andrew Murray sagt, Demut ist der Weg zum Tod. Er schreibt weiter, Demut führt zu vollkommener Demut. Wenn wir uns täglich demütigen, führt es zu vollkommener Demut. Und diese Demut bedeutet, dass das eigene Ich aufzugeben und den Zustand der völligen Nichtigkeit vor Gott einzunehmen. Können wir uns das vorstellen? Denk mir, ich habe doch für Gott schon das und das getan. Ich mache doch dies und jenes. Lieber Gott, natürlich solltest du mich segnen, denn ich tue ja was für dich. Der völlige Nichtigkeit vor Gott einzunehmen. Er schreibt weiter, die Demut ist für wahr gesegnet. Demut bedeutet es nicht, permanent mit saurem Miene durch die Gegend zu gehen. Demut ist gesegnet. Es ist die tiefe Freude des Himmels, so frei vom eigenen Ich zu sein, dass was auch immer über uns gesagt wird oder uns angetan wird, aus dem Blick verschwindet und verschlungen wird in dem Gedanken, dass Jesus alles ist. Ist es nicht wundervoll? Stell dir vor, wenn das in meinem Leben Realität wäre. Ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden. Stell dir vor, wenn das in deinem Leben Realität wäre. Jesus ist alles. Ich kann nichts mehr erschüttern. Wie kostbar ist dieser Gedanke. Aber er kann nicht wahr sein, solange wir voll von Stolz sind. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir könnten diese Worte interpretieren und denken, wir müssen etwas aufgeben. Ich muss doch das aufgeben. Vielleicht darf ich kein Fleisch mehr essen. Vielleicht darf ich keinen Käse mehr essen. Und Milch, ist ja auch nicht gut. Jesus spricht von diesen Dingen hier nicht. Er spricht vom eigenen Ich. Er spricht vom eigenen Ich, das eigene Ich zu verleugnen. Und es kann durchaus sein, dass wir erkennen, dass gewisse Dinge nicht gut für uns sind. Und sie sein lassen. Und das ist etwas sehr Gutes. Aber die Gefahr besteht, dass wenn wir denken, naja, ich bin ja mittlerweile vegetarisch. Ach, du nicht? Ich bin ja mittlerweile vegan. Du nicht? Dass wir hochmütig werden in unserer Demut. Dass wir denken, naja, ich bin doch jetzt etwas Besseres. Vielleicht bin ich Sabbatschullehrer. Vielleicht darf ich mal predigen. Vielleicht bin ich Gemeindeleiter oder Prediger. Vielleicht führe ich die Vereinigung und so weiter. Könnten wir in unserem Christsein stolz werden? Andrew Murray selber sagt, es gibt keinen Stolz, der so gefährlich ist, weil er so subtil, so heimtückisch, du kannst ihn nicht so gut erkennen. Es gibt keinen Stolz, der so gefährlich ist, weil er so subtil und so heimtückisch ist, als der Stolz der Heiligkeit. Wenn wir Dinge in unserem Leben aufgeben, sollten wir das mit Freude machen. Und nicht uns deshalb für etwas Besseres halten. Und unsere Geschwister so annehmen, wie sie sind. Und für sie beten, dass sie auch den Weg finden. Oder denk mir, ja wie? Ich habe es verstanden, dann musst du es gefälligst auch verstehen. Vielleicht braucht jemand anders mehr Zeit. Haben wir diese Demut? Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn es heißt weiter, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wenn jemand in deinem Leben dir begegnet und er irritiert dich, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder nach oben gehen, dich selbst erhöhen oder du kannst dich erniedrigen und wie Jesus sein. Die Wahl ist dein. Wenn wir Jesus anderen Menschen offenbaren wollen, dann ist das der einzige Weg, der Weg der Demut. William Law schreibt, der einzig wahre Weg, dem eigenen Ich zu sterben, ist der Weg der Geduld, der Demut, der Bescheidenheit und der Übergabe an Gott. Wenn du wirklich willst, dass das eigene Ich stirbt, dann ist dafür der Weg der Geduld notwendig, der Demut, der Bescheidenheit. Wir haben uns zwei Gründe angeschaut. Erstens, glücklich sein. Zweitens, wir offenbaren Jesus anderen. Es heißt weiter in dem Buch Humility, Demut auf Seite 29, lasst uns auf jeden Bruder, der uns versucht und ärgert, als Gottes Mittel der Gnade, Gottes Instrument zu unserer Reinigung ansehen. Stell euch das mal vor. Gott gebraucht Menschen um uns herum, die uns irritieren, die uns ärgern, um uns zu reinigen. Wenn das nächste Mal ein Bruder dich ärgert, dann kannst du ihn einfach nur als ein Ärgernis ansehen oder sagen, ich danke dir, dass Gott dich gebraucht, um mich zu reinigen, um mich für den Himmel vorzubereiten. Wir sollten anfangen, für unsere Frauen, für unsere Kinder und sogar für die Schwiegereltern Gott zu danken. Weil Gott all diese Dinge gebraucht, die uns schwerfallen, um uns zu reinigen. Ich möchte euch gerne einladen, auch die Gemeinde so anzusehen. Die Gemeinde als ein Mittel Gottes anzusehen, um euch für die Ewigkeit zu reinigen. Ich möchte einen Aufruf machen. Ich möchte euch jetzt einladen, dass ihr euch links oder rechts zu eurem Bruder hindreht und sagt, ich möchte dir danken, gebt ihm die Hand und sagt, ich möchte dir danken, dass Gott dich gebraucht als ein Instrument der Reinigung. Bitte, lass uns das mal machen. Können wir das tun? Unser Bruder, unserem Schwester die Hand geben und sagen, ich danke dir, dass Gott dich gebraucht, um mich zu reinigen für die Ewigkeit. Können wir das tun? Ich meine es ernst. Es verändert unseren Blick, liebe Geschwister. Wir können uns über unsere Gemeinde ärgern, über unsere Geschwister, oder wir sehen sie wirklich als das, wofür Gott sie gebraucht. Satan kann selbst unsere Frau, unseren Mann, unsere Kinder, vielleicht sogar unseren Pastor, Prediger, wer auch immer es ist, fürs Negative gebrauchen. Aber Gott gebraucht diese Menschen, um uns zu reinigen. Er nimmt das Böse nicht einfach weg. Er gebraucht es, um uns zu reinigen. Sind wir bereit, das anzunehmen? Für mich ist es eine völlig neue Sichtweise. Es ist eine völlig neue Sichtweise. Man kann die Menschen in zwei Klassen unterteilen. Es gibt die Heiligen, die uns immer ein Segen sind. Und es gibt eine zweite Klasse, die irritiert uns. Wenn wir die zweite Klasse uns anschauen, kann man sie nochmal in vier Punkte unterteilen. Es gibt Menschen, die durch ihre schlechten Entscheidungen uns irritieren oder uns ärgern. Es gibt Menschen, die, wenn sie ihren Mund aufmachen, dass sie uns irritieren, denken, ach, bitte nicht. Kennt ihr das? Es gibt Menschen, eine dritte Klasse, die einfach nur durch ihre Gegenwart uns irritieren kann. Kennt ihr das? Und es gibt Menschen, die sind nicht mal gegenwärtig, an die muss man nur mal denken und schon ist man irritiert und denkt, oh nein. Kennt ihr das? Jeden einzelnen dieser Menschen gebraucht Gott, um uns zu reinigen und uns für die Ewigkeit vorzubereiten. Aber wisst ihr, was Jesus sagt, was wir tun sollen, wenn wir uns einer dieser Menschen begegnen? Er sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Stellt euch vor, was für ein Leben wäre das, wenn uns jemand ärgert, böse Dinge tut, dass wir sagen, weißt du was, möge Gott dich mit allen Segnungen überhäufen, möge er dich so segnen, wie er mich mit tiefem Frieden gesegnet hat. Was wäre das für ein Leben? Der dritte Grund, das ist der letzte Grund, ist, dass Gott uns Erweckung schenken möchte. Der dritte Grund, um uns zu demütigen, ist die Erweckung. Es steht in Jesaja 57, Vers 15, denn so spricht der Herr, der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Möchtest du Erweckung? Möchtest du, dass der Heilige Geist in dir ist? Demut ist notwendig. Es ist weiter. Andrew Murray sagt, das deutlichste Zeichen für eine falsche Heiligkeit ist der Mangel an Demut. Denken wir sind heilig? Wenn es keine Demut gibt, dann ist es ein Trugschluss. In 2. Chroniker 7, Vers 14 steht, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren von ihrem bösen Wege, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Der Stolz, der Gegensatz der Demut, ist die größte Sünde, die wir haben können, die Selbstsucht. Aber Gott will, dass wir demütigen Herzens sind. Und das fängt vertikal und horizontal an. Demut gegenüber unseren Mitmenschen und Demut gegenüber unserem Gott. Wenn du Gott gegenüber demütig sein möchtest, dann ist das Zeichen dafür, wie demütig du gegenüber deinen Mitmenschen bist. Es steht geschrieben in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, auch der ihn irritiert. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Es heißt weiter, es ist leicht zu denken, dass wir uns vor Gott demütigen. Aber der einzig ausreichende Beweis, dass unsere Demut vor Gott echt ist, ist unsere Demut gegenüber unseren Mitmenschen. Haben wir das? Es eröffnet mir einen ganz neuen Blick. Die Bibel sagt, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöre zu seiner Zeit. Ellen White sagt uns, wir sollen niemals beten, dass Gott uns demütigt. Denn wenn Gott dies macht, wird er dies auf eine Weise tun, die uns keine Freude bereiten wird. Wir sollen niemals beten, lieber Gott, demütige mich. Wir dürfen um ein demütiges Herz bitten, aber niemals bitten, dass Gott uns demütigt. Stattdessen sollen wir uns Tag für Tag unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Das bedeutet es von Jesus zu lernen, sich täglich zu demütigen. Uns selbst. Wiederum heißt es, und mein Volk sich demütigt, wir sollen sich demütigen. Und sie beten, mein Angesicht suchen und kehren von ihrem Bösen, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Es geht hier auch darum, dass wir uns nicht nur demütigen, dass wir auch unsere Sünden aus der Welt schaffen. Jesaja 59, Vers 1 und 2 sagt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott, und eure Sünden, euer Stolz, eure Selbstsucht verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Der Psalmist sagt in 66, Vers 18, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Es heißt, eine Sünde, die im Leben geduldet wird, zerstört umgehend unsere Nützlichkeit und unsere Freude und beraubt das Gebet seiner Kraft. Ellen White schreibt dazu, ein sündvoller Gedanke oder sündvolle Begierde gehegt, wird letztendlich die gesamte Kraft des Evangeliums neutralisieren. Ich brauche nur eine Sünde dulden. Aber Gott fordert uns auf, damit wir uns demütigen. Und ich komme zum Schluss. Ellen White schreibt, es gibt nichts, was Satan so sehr fürchtet. Was denkt ihr, ist es? Ich höre das Gebet. Das Volk Gottes den Weg frei macht von dem, indem es jedes Hindernis entfernt, auch das eigene Ich, insbesondere das eigene Ich, damit der Herr seinen Heiligen Geist auf eine ermattete Gemeinde und reulose Versammlung ausgießen kann. Weder böse Menschen noch Teufel können das Werk Gottes behindern oder seine Gegenwart von der Versammlung seines Volkes ausschließen, wenn sie mit unterworfenen, zerschlagenen Herzen ihre Sünden bekennen und lassen und im Glauben seine Verheißungen in Anspruch nehmen. Ich möchte dich gerne fragen, möchtest du, dass das hier Realität wird in deinem Leben? Mir persönlich hat diese Botschaft gezeigt, dass mein Ich sehr groß ist. Und die Menschen um mich herum wissen das. Die, mit denen ich im selben Haus wohne, die sehen, wo ich an meine Grenzen komme. Aber wisst ihr was? Ich bin dankbar, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dass er uns annimmt, wie wir sind, aber uns auch verändert. Möchtest du, dass das in deinem Leben wahr ist? Dass du den Himmel in deinem Leben schon hier hast? Dann ist der Weg zum Kreuz dein Weg. Wer von euch sagt, er möchte gerne Gott bitten, dass Gott ihm ein demütiges Herz schenkt, ihm das Herz eines Dieners gibt. Es ist mein tägliches Gebet geworden, dem ich diese Wahrheit gehört habe. Amen.